Alexander Hagelüken. Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Der Angriff auf Zinsen, Bargeld und Staatswährungen. Gelesen von Elias Emken und Jesche Maisheit.
Ja, die Digitalisierung macht auch vor der Finanzwelt nicht halt. Immer mehr Menschen bezahlen inzwischen per Smartphone oder hoffen auf das schnelle Geld mit Kryptowährungen. Gleichzeitig preschen auch die großen Tech-Giganten vor. Amazon hat bargeldlose Supermarktketten eröffnet, während Facebook seine eigene Digitalwährung auf den Markt bringen will und seine Lobbyisten nach Washington und Brüssel schickt. Sind die Zeiten des guten alten Bargelds also bald passé? Die Blinks zu Das Ende des Geldes, wie wir es kennen, gehen dieser Frage nach. Sie zeigen, wohin die Reise im Zahlungsverkehr gehen könnte, was Kryptowährungen taugen und welche Rolle die großen Digitalkonzerne und die Zentralbanken dabei spielen. So kannst du dir ein eigenes Bild davon machen, wie du mit den Themen bargeldloses Bezahlen und Digitalwährungen umgehen willst.
Link Nummer 1. Nur Wahres ist nicht mehr Wahres.
Stell dir vor, man wollte das gesamte, aktuell im Umlauf befindliche Geld physisch abbilden. Wie würde das wohl aussehen? Wenn deine Fantasie dabei an ihre Grenzen stößt, ist das kein Wunder. Es bräuchte schließlich nicht weniger als mehrere Gebirgsketten des Himalaya aus purem Gold, um alle Geldwerte der Welt greifbar werden zu lassen. Kein Wunder also, dass 90% unserer Geldwerte inzwischen keine Münzen und Scheine mehr sind, sondern nur noch als virtuelle Zahlenkolonnen erscheinen. Nach der enormen wirtschaftlichen Expansion in den vergangenen Jahrzehnten ist es schlicht nicht mehr möglich, alle modernen Waren und Dienstleistungen der globalen Wertschöpfungsketten allein durch Bargeld zu bemessen. Schon in den 1970er Jahren hob die US-Regierung die Goldbindung des Dollar auf, die vorgab, dass eine gewisse Menge an Bargeld mit einem entsprechenden Goldgewicht gedeckt sein musste. Bei der immensen Masse an Geld, die in neuen Zeiten benötigt wurde, mussten die USA auf einen solchen vergoldeten Luxus fortan verzichten. Modernes Geld definiert sich mittlerweile durch die Leistungen der jeweiligen Volkswirtschaft und durch Notenbanken, die den Geldwert und die Geldmenge steuern. So kann das meiste Geld nur noch digital dargestellt und getauscht werden. Das ist für viele Menschen aber ohnehin praktischer, denn es geht schneller, es fallen niedrigere Verwaltungskosten an und ganz nebenbei findet eine automatische Dokumentation aller Transaktionen statt. Kredit- und EC-Karten waren, abgesehen von Überweisungen, die ersten, in Anführungsstrichen, unbaren Vertreter von Zahlungsmethoden. Inzwischen übernehmen mehr und mehr Smartphones diese Aufgabe. Eine Rolle spielen dabei die Technologien der großen Digitalkonzerne. Google Pay oder Apple Pay etwa sind in aller Munde und auf immer mehr Endgeräten installiert. Das sorgt nicht nur für Freude bei der Kundschaft, die kontaktlos in wenigen Sekunden bezahlen kann, auch die Konzerne freuen sich. Sie erhalten wertvolle Informationen über die Menschen hinter dem Smartphone. Wer kauft wann was und zu welchem Preis? Wie solvent ist die Person? Und welche speziellen Angebote und Werbeanzeigen würden zu ihr passen?
Halten wir fest. Bargeldloses Bezahlen ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, es wird auch von Unternehmen forciert und von nicht wenigen Verbrauchern begrüßt.
Mehr als jeder dritte Mensch weltweit verwendet bereits Bezahl-Apps. Damit sind die Tech-Konzerne unwiderruflich in die Finanzbranche eingedrungen und befeuern so den Niedergang des Bargeldes. Doch nicht nur sie haben daran ein Interesse.
Blink Nummer 2. Zahle, wie es dir gefällt.
Hast du schon einmal etwas von Amazon Go gehört? Das ist die neue Supermarktkette des Tech-Giganten. Das Besondere? Die Filialen kommen komplett ohne Bargeld und Registrierkassen aus. Am Eingang hältst du einfach dein Smartphone an einen Scanner und wirst identifiziert. Danach verfolgen dich Kameras auf Schritt und Tritt. Sie registrieren, was du in deinen Einkaufskorb packst. Beim Rausgehen wird der Betrag automatisch von deinem Konto abgebucht. In den USA gibt es im Jahr 2020 über 20 solcher Filialen. Bargeld scheint angesichts solcher Konzepte immer mehr aus der Zeit gefallen. Wer darauf als Konsument verzichtet, kann es im Alltag so bequem haben wie bei Amazon Go. Doch den eigentlichen Profit aus dem schwindenden Baren ziehen andere. Der Handel spart teure Gebühren für das Handling von Münzen und Scheinen, Kreditkartenfirmen können die Verbreitung ihrer Produkte vorantreiben und Digitalkonzerne jubeln. Warum? Weil sie ein Geschäft ausweiten, das ohnehin ihren Wesenskern darstellt: das Sammeln von exklusiven Daten. Zudem nehmen Politik und Polizei gerne den Nebeneffekt mit, dass damit Fälle von Geldwäsche, Bestechung oder Schwarzarbeit seltener werden. Wird das Bargeld also auf absehbare Zeit verschwinden? Im Jahr 2016 orakelte der ehemalige deutsche Bankchef John Krein, dass in den nächsten 10 Jahren das Bargeld ganz verschwinden wird. Allerdings finden laut Hagelüken 3 von 4 Deutschen eine komplette Abschaffung von Münzen und Scheinen schlecht. Und tatsächlich würden mit dem Verschwinden von Bargeld wichtige Vorteile verloren gehen. Die Anonymität steht dabei an erster Stelle. Niemand erfährt von Einkäufen oder Geldgeschenken und Bargeld bietet eine bessere Kontrolle über die eigenen Ausgaben. Es ist schließlich etwas anderes, ob beim Bezahlen nur digitale Ziffern oder Münzen und Scheine die Seiten wechseln. Zumal sich gerade ärmere Menschen oft gar keine unbaren Bezahlmethoden leisten können. Im Übrigen ist bargeldloses Zahlen komplett von der Technik abhängig. Wenn Smartphone oder Kreditkarte nicht funktionieren oder das gesamte digitale Geldsystem durch Cyberangriffe oder Katastrophen lahmgelegt ist, bleibt nur Bargeld zum Einkaufen.
Wir sehen also, dass Wirtschaft, Politik und auch Verbraucher von bargeldlosen Zahlungen profitieren können. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass mit Bargeld Anonymität und damit auch individuelle Freiheit verbunden ist.
Jedoch ändert sich nicht nur die Art und Weise, wie wir bezahlen. Auch im Finanzwesen selbst hat sich jede Menge verändert. Zum Beispiel sind die Zinsen von Sparbuch und Co. in den letzten Jahren deutlich geschrumpft. Warum das so ist, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 3. Nullzinsen. Ein notwendiges Übel.
Dass Bankangestellte sich heute noch aufmachen, um Kinder in Schulen zu besuchen, erscheint undenkbar. Noch bis Anfang der 2000er Jahre war das aber vielerorts so. Zum Schulbeginn kam das Bankpersonal in die ersten Klassen und verteilte Spardosen. Darin sammelten die Kinder ihr Taschengeld und brachten es Jahr für Jahr am Weltspartag zur mit Luftballons geschmückten Bank. Dort wurden sie mit Geschenken für Sparen belohnt. Das war eine Zeit, in der sich das Zurücklegen von Geld lohnte und Generationen zum Sparen regelrecht erzogen wurden. Heute sieht das anders aus. Das Sparen mit Sparbüchern, Tagesgeldkonten oder anderen Zinsprodukten wird kaum noch erwähnt. Der ebenso simple wie ernüchternde Grund: es gibt so gut wie keine Zinsen mehr. Teilweise berechnen Banken ihrer Kundschaft sogar Negativzinsen auf Spareinlagen, sie lassen sich also dafür bezahlen, dass Kunden ihr Geld zu ihnen bringen. Die Schuldigen für die Zinsmisere sind schnell gefunden: Zentralbanken, die mit ihrer Nullzinspolitik das Sparen witzlos machen. Die Europäische Zentralbank zum Beispiel sorgt schon eine ganze Zeit lang für eine Niedrigzinsphase. Der Grund? Niedrige Zinsen sorgen dafür, dass die Unternehmen mehr Geld ausgeben und häufiger günstiger Kredite aufnehmen. Diese Investitionen kurbeln die Wirtschaft an und helfen, die Auswirkungen der Euro- oder auch der Corona-Krise abzumildern. In den USA tut die Zentralbank Fed beim Dollar Ähnliches. Die Zentralbanken wollen also nicht die Sparenden ärgern, sondern die Gesamtwirtschaft am Laufen halten. Ihre Aufgabe ist es nicht, Anlegern hohe Zinsen zu bescheren, sondern einer extremen Geldentwertung und Preissteigerung entgegenzuwirken. Im Kampf gegen die Inflation sind die Zentralbanken selbst Getriebene. Zusätzlich sorgen weitere Faktoren wie die Alterung in westlichen Gesellschaften oder eine gewisse Stagnation der Wirtschaftsleistung insgesamt für fallende Zinsen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass auch viele konservative Anleger höchst selbst mit ihrer Fixierung auf sichere Zinsprodukte ungewollt mit zu der Nullzinspolitik beitragen. Bei Krisen setzen sie erst recht auf Sicherheit und drücken die Zinsen, da die Banken in Spareinlagen versinken. Infolge all dieser Faktoren vermuten Experten, dass die Nullzinsphase über 2021 hinaus noch Jahre andauern könnte.
Was lernen wir daraus? Die Nullzinsphase ist eine komplexe Angelegenheit mit verschiedensten Ursachen und wird noch eine Weile andauern, weshalb Sparbücher und Tagesgeldkonten absehbar keine Renditen liefern.
Um der Zinsfalle zu entkommen, gilt es, das vermeintliche Risiko anderer Investitionsformen einzugehen. Doch auch die Politik muss gegensteuern, denn der Unmut der Bevölkerung wächst und kann gefährlich werden. Was also ist für beide Seiten zu tun?
Blink Nummer 4. Mehr Mut und Staat gegen den Sparfrust.
Setzt man einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser, springt er sofort wieder heraus. Wird das Wasser dagegen erst nach und nach erhitzt, bleibt der Frosch arglos sitzen, bis er sich verbrüht. Diese Beobachtung lässt sich gut auf Sparer und Zinsen übertragen. Wird der Leitzins mit einem Mal auf Null oder noch weiter abgesenkt, springen die Sparer erschrocken von ihren klassischen Zinsprodukten ab. Senken die Zentralbanken die Zinsen aber sukzessive, bleiben die Sparer bei der Stange, bis sie merken, dass ihre Anlagestrategie ihr Geld vernichtet, statt es zu vermehren. Spätestens durch die Folgen der Corona-Krise ist Umdenken angesagt. Da die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben werden, ist es wichtig, das eigene Anlageportfolio breiter aufzustellen. Zwar sollte auch weiterhin ein Notgroschen auf dem Tages- oder Festgeldkonto bleiben, aber ein Teil des Geldes sollte in Aktien und Immobilien fließen. Sie erwirtschaften auf lange Sicht weitaus mehr Rendite als traditionelle Zinsprodukte. Auch wenn Aktien in Krisen einbrechen können und Immobilien mancherorts durch Blasen in Gefahr geraten, beide Märkte erholen sich wieder. Das lehrt uns jedenfalls die Geschichte. Wer lange dabei bleibt, hat auch etwas von diesen Anlagen. Ein Team von Forschenden rund um den US-amerikanischen Ökonomen Oscar Jorda hat im Rahmen einer Studie über mehrere Länder und Jahrzehnte hinweg errechnet, dass Zinsprodukte nur auf einen Ertrag von 0,3 bis maximal 2% kamen. Aktien und Immobilien erreichten hingegen stetig 7 bis 8% Rendite. Das Problem ist jedoch, dass viele Sparende nicht um diese Vorteile wissen. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, Aktien seien etwas für Zocker und reiche Leute, Immobilien etwas für windige Spekulanten. Gerade in Deutschland sind nicht wenige Menschen noch immer sehr zurückhaltend bei Aktien. Ohne ein Anschubsen von außen würde es wohl noch lange brauchen, bis eine Mehrheit sich zum Umschichten der Vermögenswerte durchringt.
Kurzum, nur mit einem Investment in Aktien oder Immobilien lässt sich die Zinsfalle umgehen. Und das mit weniger Risiko und mehr Rendite, als viele Menschen denken.
Deshalb ist auch der Staat gefragt. Es braucht eine bessere Finanzbildung, unterstützt durch gezielte Informationen in Schulen und für die Öffentlichkeit. Anlegen in Aktien und Immobilien müsste bezuschusst werden, vor allem als Teil der Altersvorsorge. Zusätzlich braucht es eine Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet, damit mehr Geld für Investments übrig bleibt. Hält die Politik sich dagegen mit Hilfen zurück, kann es ungemütlich in der Gesellschaft werden, wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat.
Blink Nummer 5. Gemeinsam den Euro retten.
Auf den Straßen und Plätzen Athens ging es heiß her. Demonstranten hielten Plakate hoch, auf denen die deutsche Bundeskanzlerin Merkel mit Hitlerbärtchen zu sehen war. Die Bilder der griechischen Wutproteste gingen um die Welt. In der Euro-Krise wurde das hochverschuldete Griechenland von den reichen Mitgliedern der Eurozone, allen voran Deutschland, zum radikalen Sparen gezwungen. Auch andere südeuropäische Länder erhielten nach Misswirtschaft Sparauflagen von den vermögenden Nordländern, um den Euro als gemeinsame Währung zu sichern. Die EU war zerrissen, obwohl der Euro sie einen sollte. Was in der Euro-Krise zwischen 2010 und 2015 zutage trat, wiederholte sich unter anderen Vorzeichen 2020 in der Corona-Krise. In Italien und Spanien war die Not durch hohe Infektionszahlen besonders groß. Diese Staaten mussten weitere Schulden aufnehmen und wieder reagierten die nördlichen Euro-Länder zurückhaltend mit monetären Hilfen. In beiden Krisen war es die EZB, die Europäische Zentralbank, die umgehend handelte und den Leitzins senkte. Dadurch war die Aufnahme von Schulden für die südlichen Mitgliedstaaten günstiger. Die EZB kaufte ihre Staatsanleihen, um Spekulanten abzuwehren, und pumpte mehr Geld in den Euromarkt. Das berühmte Mantra von EZB-Präsident Mario Draghi im Jahr 2012 war bezeichnend. Whatever it takes, was auch immer es braucht, um den Euro zu retten, die EZB wird es tun. Erst Wochen nach Beginn der Krise zog die Politik nach und verabschiedete große Rettungspakete. Neben dem Riss zwischen reicheren und ärmeren Euro-Ländern existiert auch einer zwischen starken Ländern und der Zentralbank. Ironischerweise kritisiert etwa Deutschland die EZB gerne für ihre Nullzinspolitik, obwohl es sich zunächst mit Hilfen in der Krise zurückhielt und so erst das Handeln der EZB auslöste. Generell fehlte dem Euro von Beginn an der politische Überbau. Die Mitgliedstaaten wollten sich möglichst große Eigenständigkeit erhalten und installierten kein Zentralorgan zur Koordinierung. Die EZB musste es fortan allein richten. Das ist bislang noch halbwegs gut gegangen, kann aber langfristig fatale Folgen haben. Zumal die Notenbank die Zinsen nicht immer weiter senken kann.
Wichtig ist also, dass die Staaten der EU und die EZB eine echte Allianz bilden, um den Euro als Gemeinschaftswährung auch in Zukunft zu sichern.
Eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Euro-Ländern und der EZB sichert den Fortbestand der EU und gräbt den Nationalpopulisten das Wasser ab. Das ist auch deshalb dringend nötig, weil Staatswährungen wie der Euro im digitalen Raum schon längst angegriffen werden.
Blink Nummer 6. Kryptowährungen erzeugen digitale Massenware.
2008 kam im Zuge der Finanzkrise mit dem Bitcoin die Idee auf, die Gesellschaft mit Kryptogeld von Pleitebanken und Staatswährungen zu emanzipieren. Der Bitcoin war die erste Digitalwährung der Welt, gebildet über ein Software-Netzwerk. Seine Blockchain-Technik erstellt ein fälschungssicheres, ewiges digitales Kassenbuch. Seine Coin-Anzahl ist scheinbar inflationssicher auf 21 Millionen Stück begrenzt. Technikfreaks und Spekulanten waren begeistert, investierten zuhauf in Bitcoin und trieben seinen Wert bis zum Höhepunkt 2017 auf fast 20 Milliarden Dollar. Das rief natürlich viele Nachahmer auf den Plan. Einer von ihnen ist der ehemalige Staubsaugervertreter Harald Seitz, der 2011 seinen Karat-Gold-Coin ins Leben rief. Die goldgedeckte Kryptowährung konnte vom Hype profitieren und machte Seitz wohlhabend. Glanzvolle Fotos im Helikopter oder Lamborghini galten als Beleg für seinen Erfolg. Bald darauf gründete er weitere Karat-Ableger, bis 2019 plötzlich die Finanzaufsicht BaFin einschritt. Ihr Vorwurf? Seitz habe das E-Geld-Geschäft, zumindest in Deutschland, ohne Erlaubnis betrieben. Es müsse eingestellt und abgewickelt werden. Der Fall zeigt die Verlockungen, aber auch die Risiken von neuen Finanzprodukten. Nach Ansicht Hagelückens ist das Ziel von Kryptogeld, dass Anleger gezielt in gesetzlich wenig regulierten Zonen investieren sollen. Dazu wird das digitale Zahlungsmittel beispielsweise mit sicheren Aspekten wie Gold oder ökologischen Produkten kombiniert. Einige typische Probleme zeigen sich auch beim Bitcoin. Immer wenn das Anlegerinteresse nachlässt, sinkt er stark im Preis. Weil es keine Zentralbank gibt, die den Bitcoin reguliert, bestimmt die nackte Nachfrage seinen Wert am Markt. Zudem wird er nur in wenigen Ecken der Welt als offizielles Zahlungsmittel oder Recheneinheit anerkannt wie konventionelles Staatsgeld. Und noch etwas stimmt nachdenklich. Nach einer Erhebung der US-Finanzprofessoren John M. Griffin und Emin Shams hat es ein einzelner Investor geschafft, den Bitcoin-Kurs in der Hochphase 2017-18 um die Hälfte des korrekten Wertes nach oben zu treiben. Etablierte Wirtschaftswissenschaftler sind dementsprechend skeptisch. Der Ökonom Paul Krugman hält den Bitcoin für eine Blase und prophezeit ihm ein unrühmliches Ende. Und sein Kollege Peter Bofinger ergänzt, dass die Limitierung des Bitcoin wenig helfe, sobald, Zitat, tausende Kryptowährungen privates Geld zur Massenware machen.
Der Autor rät also zur Vorsicht beim Thema Bitcoin und Co. Schließlich steht hinter Kryptowährungen kein realer Wert. Und so kann investiertes Geld schnell verloren gehen.
Das muss jedoch nicht das generelle Todesurteil des digitalen Geldes sein. Facebook ist bereits dabei, eine Art besseren Bitcoin zu entwickeln. Und dieser soll sich seine Stabilität ausgerechnet über Staatswährungen holen.
Blink Nummer 7. Facebook als neue Zentralbank.
15. Januar 2020, Straßburg, EU-Parlament. Im Büro des Abgeordneten Markus Ferber sind zwei Herren zu Gast, die den langjährigen CSU-Wirtschaftspolitiker überzeugen wollen. Er solle sich doch bitteschön für Libra einsetzen, eine neue Digitalwährung, die wie Bitcoin auf sicherer Blockchain-Technologie basiert. Die beiden Herren sind Lobbyisten von Facebook, der über seine fast 2 Milliarden Nutzer die Libra, seit 2021 übrigens in Diem umbenannt, schnell zu einer weltweiten Währung machen will. Damit wäre Facebook der erste Online-Riese mit eigenem Geld und würde einen Trend verstärken, dass Digitalkonzerne zu Finanzdienstleistern werden. Auf US-Seite ist Amazon seit 2020 dabei, beim Shopping Kredite zu gewähren, während Google und Apple Payment Apps anbieten. In China fungiert Alibaba als soziales Netzwerk, Kaufhaus und Zahlungsdienst unter einem Dach. Die Bürger der Volksrepublik bezahlen schon zu 80% bargeldlos. Wenn es nach den Digitalkonzernen geht, soll dies bald auch für den Rest der Welt gelten. Schließlich könnten sie über Bezahlsysteme Unmengen zusätzlicher Daten sammeln und ihre Wissensmacht über die Menschen in Windeseile ausbauen. Ihre digitalen Bezahlsysteme würden das Bargeld der Staatswährungen noch schneller verdrängen und damit die Anonymität beim Kaufen. Setzen die Konzerne obendrein auf eigene Privatwährungen, könnten sie sich unliebsamer staatlicher Kontrolle entziehen und offizielles Geld zunehmend in Frage stellen. Der Gemeinsinn staatlicher Währungen würde ausgehöhlt. Solchen Entwicklungen dürfen die Staaten nach Ansicht des Autors nicht tatenlos zusehen. Wenn sie verhindern wollen, dass Konzerne wie Facebook zu Schattenbanken mit privater Weltwährung werden, müssen Zentralbanken mit digitalen Varianten ihrer Währungen gegensteuern. Zudem gilt es, Privatwährungen stärker zu regulieren und als direkte Konkurrenz wahrzunehmen. Doch gerade dahingehend hapert es noch. Denn während EU-Vertreter wie Markus Ferber Facebooks Digitalgeld kritisch sehen, ist die US-Politik offenbar empfänglicher. Dort herrscht die Sorge, dass China seinen Yuan über digitale Wege verbreiten und zur neuen Leitwährung machen könnte. Facebook wäre hier mit einer Dollarbindung des Diem ein mögliches Gegengewicht. Zusätzlich soll Diem mit Kundengeldern gedeckt und auch in anderen Ländern an Staatswährungen gebunden sein. Gelänge es dem Unternehmen so, die Weltpolitik zu überzeugen, würde ein Siegeszug privater Weltwährungen beginnen.
Es wird deutlich, dass sich Staaten nicht dazu verleiten lassen dürfen, digitalem Privatgeld Schützenhilfe zu geben. Stattdessen müssen sie ihre eigenen Währungen digitalisieren.
Das Projekt eines digitalen Euro von EZB und Euro-Ländern oder der schwedische Vorstoß einer E-Krona sind wichtige erste Schritte. Doch auch die Bürger sind gefragt, gewinnorientiertes Konzerngeld eingeschränkt zu nutzen, im Interesse gemeinsamer Staatswährungen und des persönlichen Datenschutzes.
Das war unser Blick auf echte und digitale Währungen mit den Links zu dem Buch »Das Ende des Geldes, wie wir es kennen« von Alexander Hagelücken. Fragen wir uns abschließend noch einmal. Wie wird sich unser Geldsystem in Zukunft verändern? Nun, die größten Umbrüche sind tatsächlich bereits in vollem Gange. Wir erleben in unserem eigenen Alltag, dass die Bedeutung von Bargeld schwindet und das Bezahlen über Apps, Karten oder Überweisungen zunimmt. Gleichzeitig wird Kryptogeld immer mehr eine private Konkurrenz zu staatlichen Währungen, die durch Niedrigzinsen und wirtschaftliche Krisen sowieso schon angeschlagen sind. Das Monopol von Ländern und Banken auf das Geldsystem gerät ins Wanken, zugunsten des Gewinns globaler Großkonzerne. Auf der Strecke bleiben unsere Privatsphäre und staatliche Währungen, die wie der Euro für unser Zusammenleben in der Gemeinschaft eine Art von ideeller Unterfütterung leisten. Was also ist zu tun, um diese drohenden Gefahren abzuwenden? In erster Linie solltest du dir überlegen, wie sehr du dich auf neue Technik beim Bezahlen einlassen willst. Klar, digitale Bezahlsysteme sind interessant und bequem. Aber momentan schützt eben nur Bargeld deine persönlichen Daten. Andere Dinge hast du natürlich nicht wirklich in der Hand. Es braucht einen tätigen Staat, der seine eigene digitale Währung an den Start bringt und private Währungen und Zahlungsdienstleister stärker reguliert. Damit die offiziellen Währungen langfristig attraktiv bleiben, braucht es außerdem eine solide finanzielle Bildung, die am besten schon in der Schule vermittelt wird. Und wenn nicht in der Schule, dann eben in diesen Blicks. Wir hoffen jedenfalls, dass du nun gewappnet bist für alles, was das Geldsystem der Zukunft bringt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.